Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein und der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge achwas.fm Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth.
Und ich bin Hans-Werner Klein. Und Thomas, du hast uns eine sehr interessante Geschichte mitgebracht.
Ja, wir sollten vielleicht, wenn wir jetzt so ein kleines bisschen das Nähkästchen aufmachen, können wir unserem Publikum vielleicht anvertrauen, dass es der zweite Versuch ist.
Es ist der zweite Versuch, ja.
Kommt nicht so häufig vor, dass wir zwei Versuche brauchen. Wie soll man sagen, ein Symptom dieser zwei Versuche ist, dass es wahrscheinlich auch zwei Folgen werden. Für alle, die selber sich mit Podcasts vergnügen, achtet darauf, was eure Endgeräte machen. Die
nehmen
sich manchmal gegenseitig so über Bluetooth irgendwie die Hoheit weg. Ja, und dann läuft das falsche Mikrofon. Und das Thema ist einer der meistverwendeten, prominentesten, wichtigsten psychologischen Begriffe, wenn es um Medienwirkung geht. Und auch einer, der in der Öffentlichkeit, glaube ich, häufig eine Rolle spielt, nämlich Aufmerksamkeit. So ein bisschen möchte ich vorher drüber nachdenken, wie kommen wir da eigentlich drauf, wie und warum wird der Begriff im Moment gehandelt. Also es gibt so diese Idee, dass Aufmerksamkeit eine Währung ist. Und dass irgendwas nicht so richtig stimmt mit der Aufmerksamkeit. Also möglicherweise unterliegt diese Währung so einer Art Inflation, so einer Art Geldentwertung. Sie verliert an Qualität oder sie wird immer stärker verteilt. Also Dinge erscheinen immer weniger relevant. Auch in der öffentlichen Diskussion findet man häufiger den Gedanken, Aufmerksamkeit ist ein Problem. Viele Leute schildern so Eindrücke, die in die Richtung gehen, dass sie Probleme damit haben, aufmerksam zu bleiben. Also man erzählt dann sowas wie, ich arbeite und dann werde ich von irgendwas abgelenkt und dann habe ich einen Impuls, dem ich dann nachgehe und dem folge ich und dann kommt die nächste Ablenkung. Es gibt dafür einen schönen Begriff, der heißt Fragmentierung, also etwas wird in Bruchstücke zerlegt, also eine fragmentierte Aufmerksamkeit, die auch eine fragmentierte Handlungssteuerung bedeutet.
Genau, das Thema Handlungssteuerung hatten wir ja zuvor.
Das ist schon mal, genau, in einer Folge hatten wir das schon mal erklärt, über das Handeln. Und in den gleichen Kontext gehören dann solche Aussagen, wenn Eltern sagen, sie machen sich Sorgen um ihre Kinder, dass die so wie auf eine gewisse Art verstümmelt werden. Die können dann irgendwie auch nicht mehr richtig lernen, die sind permanent abgelenkt. Und heute wollen wir versuchen, so ein bisschen rauszukriegen, wie kann das denn sein? Also ich werde über Aufmerksamkeit sprechen und darüber, wie man sich eine Steuerung von Aufmerksamkeit vorstellen kann und dabei hoffentlich auch erklären, was es eben mit dieser Fragmentierung auf sich hat. Als Hintergrund werde ich etwas darüber erklären, wie unser Nervensystem funktioniert. Also wie passen wir uns an unsere Umwelt an? Da spielen Aufmerksamkeitsprozesse eine zentrale Rolle und wenn mit denen was nicht stimmt, dann gute Nacht.
Da ahne ich schon inzwischen wieder, was das mit dem Thema Internet zum Beispiel zu tun hat oder mit dem Thema Medien, die zum Teil neue Umwelt sind.
Ja, genau. Und ich werde auch versuchen, heute so ein paar Beispiele zu bringen, die wir alle so aus unserer eigenen Alltagserfahrung kennen, wenn wir im Internet unterwegs sind. Ich würde aber gern, bevor wir darauf kommen, mit einer Fake News anfangen, die mir über den Weg gelaufen ist. Als ich die gesehen habe, hatte ich Lust, sie zu erzählen.
Okay.
Also ich verbreite
genau.
Ich verbreite jetzt also gewissermaßen eine Fake News, die etwas mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Man kann ja dem Beispiel zugleich sehen, dass es also nicht nur Fake News in der Politik gibt, sondern die gibt es auch in der Wissenschaft. Du kennst sie schon, die schlechten Neuigkeiten.
Genau.
Deine Aufmerksamkeitsspanne ist nämlich neuerdings kürzer als die eines Goldfischs.
Bitte, was hast du gesagt?
Der war aber nicht schlecht, weil darum genau geht's. Also 8 Sekunden, du hättest jetzt 8 Sekunden warten müssen.
8 Sekunden warten müssen, okay.
Also, ich erzähle die Geschichte dazu. Am 14. Mai 2015 hat ein Autor, ein Journalist mit Namen Kevin McSpadden, einen Artikel veröffentlicht in dem Time Magazine mit dem Titel you now have an attention span shorter than a goldfish. Link lege ich in die Shownotes, kann man sich durchlesen. Er berichtet darin von einer Studie von Microsoft, in der wiederum davon berichtet wird, dass die menschliche Aufmerksamkeitsspanne kürzer sei als die eines Goldfischs. Also wie es eben auch in der Headline steht. Und zwar waren die Fakten konkret, dass der Mensch im Jahr 2000 eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden gehabt habe.
Was schon kurz ist, ja.
Ja, und kann man überlegen, was passt in 12 Sekunden rein. Und die sei im Jahr 2012 jetzt nur noch 8 Sekunden. Während Goldfische eine Aufmerksamkeitsspanne von 9 Sekunden hätten. Und das Ganze ist erzählt in diesem Time Magazine mit dem Unterton, haben Sie schon gehört? Das kann man ja nicht fassen. Ja, weißt du, so in die Richtung geht es. So schaut, was die Schweine mit uns machen. Also das Ganze hat so eine gewisse Skandal, so einen Skandalunterton. Und warum ist das eine gute Fake News?
Es gibt so was Skandalöses. Und was das Fake News macht, also mich macht ja schon nervös, wenn so eine Aussage aufgestellt wird, aber sagen wir mal, das Messinstrument überhaupt nicht bekannt gegeben ist. Wie wird denn die Aufmerksamkeitsspanne des Goldfisches und des Menschen gemessen? Und gilt das für alle Menschen oder nur für Nutzer von Microsoft-Produkten oder?
Entschuldigung. Und in welchen? Ja, genau. Ja. Also du bist, wenn du, sagen wir mal, als trainierter Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin kannst du mit der Information eigentlich erstmal gar nichts anfangen.
Nee, nein.
Aber es ist eine gute Fake News, weil die ist ungewöhnlich, die ist neuartig, sie ist negativ. Die moralische Empörung hatten wir ja schon so ein bisschen, diese schreckliche Welt, in der wir sozusagen verblöden. Also, dass wenn unsere Kinder jetzt die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch haben, das kann ja nicht gut gehen. Ja?
Wozu dann noch Kinder?
Ja, und jetzt kann ich noch eine Prise Verschwörungstheorie darüber, also dass das irgendwie Absicht ist auch, oder? Das wollen die
bestimmt.
So.
Wer? Ja. Ach ja, genau, die.
Und dann habe ich schon, genau, die Eliten wollen das vielleicht, dass wir nicht merken, wie sie uns Chips implantieren oder impfen. Also mit 8 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne kriegst du da nicht so viel mit. Also eine prima Fake News. Und dann gibt es noch zwei Eigenschaften, die das Bild abrunden. Das erste ist nämlich, dass sie absolut bescheuert ist. Ja? Also interpretiere das mal so, dass wir uns 8 Sekunden auf ein Thema konzentrieren können. Das ist für mich die einzige mögliche Deutung. Es wird auch nicht genauer erklärt, was diese Aufmerksamkeitsspanne ist. Aber wir könnten uns 8 Sekunden auf ein Thema konzentrieren. Wenn das so wäre, dann wären wir schon ausgestorben. Ja? Nach dem Jahr 2000 wären wir ausgestorben, weil wir wären zu blöd, uns ein Butterbrot zu schmieren oder irgendwas in die Richtung. Es gibt übrigens Studien, ich habe in die Richtung da mal recherchiert, über diese Dauer, die sich Menschen konzentrieren und habe dann, da gibt es ganz viele, auch alte aus den 20er Jahren. Und was mir jetzt in neuerer Zeit aufgefallen ist in Studien, das wird dich vielleicht interessieren, HW, wie das ist bei Studenten und Studentinnen. Wie lange hören Studenten zu? Da handelt man so mit 15 bis 20 Minuten.
Ja. Wer war es, Tucholsky oder irgendwer, der gesagt hat, man kann über alles reden, aber nicht über 15 Minuten.
Es ist so zwischen 10 und 15 Minuten etwa, diese Spanne. Ganz interessant fand ich so eine Fußnote. Naja, man habe so festgestellt, aufgrund einer Analyse der einschlägigen Literatur, dass es möglicherweise weniger an den Studenten liegt, sondern an dem Stoff und an der Art und Weise, wie er präsentiert wird.
Ja. Bin ich vollkommen dabei. PowerPoint also, ein, Gehirn aus, ja, genau.
Ja. Also das ist schon mal merkwürdig, das kann überhaupt nicht sein mit den 8 Sekunden. Ja, dann würden die Studenten bei uns in den Raum gar nicht finden. Und dann gibt es noch ein Phänomen, das heißt Binge-Watching, also das Dauerglotzen von Fernsehserien über mehrere Stunden oder Tage hinweg. Und das kann ja eigentlich nur funktionieren, wenn unsere Aufmerksamkeitsspanne, und ich interpretiere das jetzt einfach mal als die Dauer, mit der wir uns konzentrieren können. Das kann überhaupt keine 8 Sekunden sein, das ist völliger Blödsinn. Ja, das Ganze ist wirklich mit so ein paar Gedankenexperimenten und gesunden Menschenverstand einfach bescheuert. Und diese Microsoft-Studie ist einfach unsäglich. Ja? Aber die lässt sich einfach prima weitererzählen. Und zwar ohne, dass man genauer hinsehen oder nachfragen muss. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, ja, wir sind blöder als Goldfische. Und dann ist es auch so, dass die Nachricht oder diese Meldung tatsächlich auch ziemlich viel aufgegriffen und weitererzählt wurde in anderen Medien. Mhm. Geistert bis heute durch die Welt. Mhm. Obwohl es im Jahr 2017 einen sehr schönen Beitrag von der BBC gibt mit dem Titel Busting the Attention Span Myth von Simon Mabin, also so ein Fact-Checker, ja, der hat sich die Mühe gemacht, es zu prüfen, und es ist vollkommener Blödsinn. Mhm. Für mich trotzdem so einer der Auslöser, dass ich dachte, ja Mensch, ich muss doch mal irgendwas über Aufmerksamkeit machen. Mhm. Das war diese Fake News. Und jetzt lass uns mal weiter nachdenken. Es ist natürlich so, dass wir alle ein intuitives Verständnis davon haben, was Aufmerksamkeit eigentlich ist. Mhm. Es ist andererseits aber so, dass das Verständnis, das wir im Alltag davon haben, nicht ausreicht, um das wirklich zu verstehen. Der Begriff ist eigentlich sehr viel komplizierter. Und eines der Ziele, die ich habe jetzt in diesen beiden Folgen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Verständnis dafür zu vermitteln, was eigentlich Aufmerksamkeit ist und wie sie funktioniert.
Das ist ehrenwert, ja, genau. Hm.
Ehrenwert. Und was brauche ich denn als jemand, der sich mit kognitiver Psychologie auskennt, für Komponenten, um Aufmerksamkeit beschreiben zu können? Da habe ich erstmal die Idee, dass Aufmerksamkeit etwas mit Filtern zu tun hat oder mit Selektion. Ich wähle etwas aus und etwas anderes wähle ich nicht aus oder ignoriere es. Mhm. Als Beispiel, es gibt da diese Gorilla-Videos, HW, kennst du die?
Du meinst,
auf YouTube?
Ja, du meinst, man sieht ein Spiel, ich glaube, das ist ein Baseballspiel, nee, Quatsch, ein Basketballspiel und bekommt eine Aufgabe.
Ja.
Zu zählen, wie häufig die weiße Mannschaft den Ball auf dem Boden auftitscht.
Genau.
Oder was Ähnliches.
Genau.
Und dann bekommt man Fragen gestellt. Und jetzt bist du wieder an der Reihe.
Ja, also du hast das Setting, hast du sehr gut geschildert. Mhm. Ne? Also die Leute ditchen einen Ball auf, beziehungsweise sie werfen ihn sich gegenseitig zu. Mhm. Und dann passiert etwas. Es läuft nämlich zwischendrin eine Person in einem Gorilla-Kostüm mitten rein in diese Szene. Mhm. Trommelt sich auf die Brust und rennt wieder raus. Mhm. Und jetzt ist es so, wenn du dich da richtig drauf konzentrierst, dann merkst du das gar nicht.
Genau.
Ich habe es auch beim ersten Mal nicht gesehen. Ich war völlig platt. Mhm. Übrigens sind Hütchenspiele beruhen auch auf diesem Prinzip. Ach, es ist dort, dass du abgelenkt wirst. Du konzentrierst dich sehr stark auf dieses Hütchen, dem du dann mit den Augen folgst. Mhm. Und dann kann der Hütchenspieler halt das ein oder andere im Hintergrund machen, was dir nicht auffällt. Du filterst alles auf, bis auf dieses eine Hütchen. Und das ist ein wichtiges Bestimmungsstück von Aufmerksamkeit. Wir filtern. In einem ähnlichen Zustand sind wir zum Beispiel, wenn wir auf einer Website sind. Du bist auf einer Website und du suchst etwas, HW.
Ja.
Und ich habe jetzt schon in vielen Usability-Testings vielen Leuten über die Schulter gesehen, wenn sie Websites bedienen, wenn sie etwas suchen. Die ignorieren alles, was nicht zu ihrer Absicht passt. Mhm. Und das ist diese Art von, sage ich mal, Konzentration, würde man vielleicht umgangssprachlich sagen, die eine Komponente von Aufmerksamkeit ist, die man verstehen muss. Und eine zweite Komponente von Aufmerksamkeit hat mit Orientierung zu tun. Es ergänzt dieses Filtern. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit hat eine Richtung. Wenn du Hunde oder Pferde beobachtest, ja, wenn die irgendein störendes Geräusch hören, drehen sich sofort die Ohren in die Richtung.
Stimmt,
ja. Das ist also dieses Element der Orientierung. Das Handy klingelt oder wimmert oder vibriert und sofort orientierst du dich in diese Richtung. Und in dem Moment wird deine Aufmerksamkeit gesteuert durch das, was da stattfindet. Und dann hat Aufmerksamkeit etwas mit Bewusstsein zu tun. Und da gibt es so eine Faustregel, dass dir üblicherweise das bewusst wird, was sozusagen mit Aufmerksamkeit belegt wurde. Mhm. Das landet auch in deinem Bewusstsein. Mhm. Und normalerweise, so der primäre Weg des Gedächtnisses führt übers Bewusstsein.
Ja.
Aufmerksamkeit hat aber auch mit Wachheit zu tun. Wenn ich aufmerksam für etwas sein will, dann muss ich wach sein. Mhm. Und jeder Lehrende kann ein Lied davon singen, wie spaßig es ist, vor einer Gruppe von Studierenden zu stehen, die nicht wach genug sind. Ja? Also da merkst du, okay, entweder aufmerksam und zugewandt und wach oder aufmerksam und wach und abgewandt gibt es auch. Ja? Aber schläfrig ist ganz schlecht. Also schläfrig hast du gar keine Chance. Mhm. Und dann hat natürlich Aufmerksamkeit auch was mit Neugierde zu tun. Also das ist so das moderne Modell, wie man sich das vorstellt. Meine Aufmerksamkeit ist gewissermaßen eine Ressource, die ich verteilen kann. Und wenn mich was neugierig macht, dann beginne ich da Ressourcen zu investieren. Auch das ist ein Aspekt von Aufmerksamkeit. Also man erkennt, dass es sich, auch ohne dass man jetzt irgendeine Studie oder irgendeine Theorie groß bemüht, um einen ziemlich komplizierten Begriff handelt. Hm. Oder ich will sagen komplex, kompliziert klingt so negativ. Hm. Also Steuern, Filtern, Selektion, Wachheit, Bewusstheit, Neugierde, Konzentration, das sind alles Begriffe, die entweder direkt mit Aufmerksamkeit zu tun haben oder wir müssen sie in Zusammenhang mit Aufmerksamkeit aufklären. Hm. Und dann gibt es noch etwas ganz Grundlegendes zu wissen über Aufmerksamkeit, dass es nämlich nicht nur eine Art von Aufmerksamkeit gibt. Es gibt zwei wichtige Grundformen. Das eine ist die schwebende und das andere ist die fokussierte. Mhm. Die sind Architektur unseres Nervensystems. Die hat jedes Säugetier. Und um die beiden, schwebende Aufmerksamkeit versus fokussierte, werden wir uns jetzt weiter kümmern. Mhm. Okay. Du machst im Vergleich zu einer normalen Folge von uns relativ wenig.
Ja, das stimmt.
Du lässt es so.
Ich bin aufmerksam.
Du bist aufmerksam.
Ja. Okay. Also die Prozesse, die im Hintergrund laufen in meinem Kopf sind, wir haben das schon mal aufgenommen. Wo sage ich was Neues, was originell ist,
genau.
Genuin ist, wo wiederhole ich mich und bringe dann doch nur was rein, was schon mal gesagt wurde.
Du weißt, es ist keine Vorurteil gewesen, es ist nur eine Beobachtung gewesen.
Du hast ja ganz viele von mir.
Ich kann die noch einschneiden. Das kriegen wir schon hin.
Ja.
Okay, ja. Also müssen wir überlegen, was wir da noch machen. Jetzt lass uns mal, ich habe gesagt, ich gehe auf verschiedene Stationen unseres Nervensystems. Mhm. Und die erste Station ist die Netzhaut, also die Retina, die lichtempfindliche Schicht auf dem Augenhintergrund. Da sind so Sensorzellen angebracht, das hat man irgendwann mal um Gottes Willen in der Schule in Bio lernen müssen. Und vor dieser Schicht liegen sogenannte Ganglienzellen. So, das sind keine Rezeptoren, sondern das sind Nervenzellen. Die wandeln die Impulse, die diese Sehzellen einsammeln, in Nervenimpulse um und leiten die dann ins Gehirn. Das ist ihre wichtige Funktion. Und von denen gibt es zwei Arten, die sich sehr systematisch unterscheiden. Und diese beiden Arten sind der Prototyp und jetzt auch das erste Beispiel dafür, wie diese beiden Aufmerksamkeiten funktionieren. Die gehören nämlich zu unterschiedlichen Aufmerksamkeitssystemen. Es gibt die X-Zellen, die sind in der Mitte des Sehfelds und auf den Punkt konzentriert, auf den wir hinschauen sozusagen, wo wir scharf sehen, der Fixationspunkt. Dem entspricht im Auge eine kleine, das nennt man Fovea, so eine kleine Grube, die hat 1,5 mm im Durchmesser und da leiten diese X-Zellen und auch noch ein bisschen nebendran. Also da haben die höchste Dichte. Und diese X-Zellen haben jetzt ganz besondere Eigenschaften. Das heißt, die sind empfindlich für Details. Sie können also kleine Pixel unterscheiden und sie sind sehr farbempfindlich. Sie reagieren relativ langsam und ihre absolute Lichtempfindlichkeit ist relativ gering. Wenn man überlegt, wofür sind sie gut? Sie sind gut, Details zu sehen. Und sie sind gut, eher träge, langsame Dinge zu verfolgen. Außerhalb dieser Fovea centralis, im sogenannten peripheren Gesichtsfeld, also im ganzen Rest von der Netzhaut, regieren die Y-Zellen. Sozusagen alles außerhalb dieser Zone, in der du scharf siehst. Und da wirst du feststellen, da kann man nur sehr schwer lesen, kann man keine Details unterscheiden. Was man aber durch geeignete Untersuchungen herausgefunden hat, ist, dass die sehr gut Bewegungen wahrnehmen. Die reagieren also sehr intensiv. Sobald sich irgendwo etwas bewegt, sind die hoch aufgeregt und sie sind auch sehr schnell. Also sie sind etwa doppelt so schnell wie die X-Zellen, also etwas, das du im seitlichen Gesichtsfeld wahrnimmst, ist schon in deinem Gehirn bevor dieser zentrale Bereich deines Sehens so richtig angesprungen ist. Das System ist auch lichtempfindlicher als das X-System.
Ja.
Das heißt, Javier, das kennst du am Nachthimmel, wenn du jetzt einen Stern, einen lichtschwachen Stern anschaust, dann verschwindet der oft.
Indem man den fokussiert, genau.
Ja,
man sieht den, guckt hin, weg ist er.
Genau, das finde ich immer total unangenehm. Irgendwie frech, ja. Du hast ihn irgendwie gefunden, jetzt willst du drauf gucken und weg ist das Ding.
Genau, schon hat man das Telefon in der Hand, rufen Augenarzt dann.
Das liegt also dann dran, dass dieses X-System, diese Zentrale, mit dem wir Dinge direkt ansehen, eben relativ lichtunempfindlich ist. Und wenn wir da nebendran schauen, nebendran gucken, dann ist sind die Y-Zellen am Arbeiten und dann sehen wir es. Man sieht übrigens auch manchmal, vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen, es gibt auch manchmal bestimmte Dinge, die flackern, bei denen man sieht, im peripheren Gesichtsfeld flackern sie und wenn du drauf schaust, hören sie auf zu flackern. Ja? Das ist ein Zeichen dafür, dass das zeitliche Auflösungsvermögen und die Fähigkeit, eben Veränderungen wahrzunehmen in diesem seitlichen äußeren Gesichtsfeld besser ist als im zentralen. Jetzt ist die Frage, mein Gott, was haben wir eigentlich in achwas.fm mit X- und Y-Zellen und der Netzhaut zu tun? Wenn wir uns das mal so ein bisschen vorstellen, was sie eigentlich machen, kann ich ahnen, dass es vielleicht nicht so eine super gute Idee ist, jemandem, der auf einer Website ist, irgendwie mit einem Pop-up-Fenster seitlich am Browser irgendwelche Dinge unter die Nase zu halten, weil diese kleinen Zellen im peripheren Gesichtsfeld fangen sofort an, die werden sofort hektisch.
Die könnten mich auch warnen, ne? Das ist was Gefährliches.
Genau. Jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen in Richtung auf die Frage, wofür sind die denn eigentlich gut und was ist eigentlich der Sinn dieser Aufgabenteilung? Die sind nämlich Teil eines Warnsystems. Wenn sich peripher irgendwas tut, was du nicht richtig einordnen kannst, dann schau lieber mal hin. Für mich ist das der Klassiker, der mich eigentlich am meisten aufregt. Meldungen, wo mir dann einer sagt, und die kommen sehr häufig, die sind immer am oberen Browserfenster. Und da steht immer drin, das verlockende Angebot, ich könnte doch jetzt hier auf OK klicken und dann bekomme ich jederzeit von dieser Website Notifications, wenn sich was Neues getan hat.
Neuerdings, ja. Regt mich auch auf. Das ist die Erweiterung von irgendwelchen Consent-Tools und Cookies. Also man ist ja ständig gefordert, dass man nicht auf irgendwelche Sachen reinfällt und die gehören auch zu den ekligen Sachen. Ja, genau. Ganz schwach, also lichtschwach sozusagen, ist dann zu sehen, nö, will ich nicht und hell erleuchtet in einem bunten Fenster vielleicht sogar noch.
Ja, genau. Okay. Genau. Sobald du dann hinschaust, siehst du, dass da Farben sind und dann hast du ein schönes, sattes Grün und da sollst du bitte schön draufklicken und dann hast du diesen Schwachsinn bestellt. Das ist so ein Beispiel dafür, dass wir natürlich mit unserer Ausstattung, die wir da haben in der Wahrnehmung und mit unserer Aufmerksamkeit immer noch rumlaufen. Wir haben keine neue extra Internetaufmerksamkeit bekommen, sondern wir haben immer noch unsere Aufmerksamkeit, die für eine ganz normale Umwelt eigentlich gemacht ist.
Ist ja auch
würde
gut
ich ganz
so.
Gerne.
Es ist hundsgemein. Ich hätte gerade noch einen anderen Begriff im Kopf, wie ich das bezeichnen würde, unsere Aufmerksamkeit so auszunutzen, unsere menschliche Ausstattung so auszunutzen, dass man da sein unsauberes Spiel spielt.
Ja, dass man erzwingt, dass du dort hinschaust. Jetzt habe ich das natürlich nicht erzählt, weil ich Augenarzt bin und mich die Netzhaut so unglaublich interessiert, sondern von diesen X- und Y-Zellen ausgehend gibt es zwei Pfade ins Gehirn, die man verfolgen kann, die weitgehend getrennt voneinander laufen. Das geht dann über den Sehnerv, dann gibt es eine Struktur, so einen großen Kern, der heißt Thalamus, da werden die dann nochmal umgeschaltet. Dann werden sie am Hinterkopf gelangen, die dann in den visuellen Kortex, da wird die Information verarbeitet. Die sind aber immer noch getrennt, diese Bahnen. Und die bleiben relativ lange getrennt und werden dann erst in zwei Pfade verteilt.
Okay.
Das eine ist der Pfad, der zu den X-Zellen gehört. Der verläuft über die Schläfe. Also die X-Zellen sind die zentralen. Den nennt man den Was-Pfad. Der ist dafür da, dass man Objekte identifizieren und benennen kann.
Genau, also was ist das denn eigentlich, was ich sehe?
Wo man auch dann sich klar machen kann, okay, da brauche ich jetzt wirklich Details. Und da brauche ich dann auch sprachliches Wissen, ja, also die Dinge benennen zu können. Das läuft also über diesen einen Pfad. Und der andere Pfad, Also ventral sagt man da anatomisch dazu, der andere Pfad, dorsal sagt man zu dem, der verläuft Richtung Stirn, der Wo-Pfad, der erkennt die Position von Objekten, der kann Bewegungen verfolgen, kann Veränderungen verfolgen und der entspricht unseren Y-Zellen und unseren kleinen, diesem Alarmsystem, von dem wir gerade gesprochen haben. Und diese Logik auf der Netzhaut besteht also dann auf natürlich auf einer höheren Abstraktionsebene immer noch. Und man kann sagen, dass diese Arbeitsteilung zwischen diesen beiden Systemen, die ein wichtiger Teil der Grundarchitektur unseres Nervensystems ist. Ich würde dafür ganz gerne eine Nomenklatur haben. Und ich würde gerne unterscheiden zwischen dem stabilen System, das ist, das sind die X-Zellen im Zentrum, und stabil deshalb, weil sie dazu in der Lage sind, relativ langsam und dauerhaft zu reagieren und Dinge quasi festzuhalten. Und das flexible System, das wäre dann das der Y-Zellen im peripheren Gesichtsfeld. Die reagieren sehr schnell und sind auch sehr schnell wieder neu reaktionsbereit. Die halten Dinge nicht fest. Ne, man würde in der Physiologie sagen, die einen sind tonisch, die reagieren langanhaltend, die anderen reagieren kurzanhaltend. Das eine ist stabil, das andere ist flexibel. Am Ende laufen sie zusammen in einer Struktur, die muss uns jetzt nicht so interessieren, die heißt endorhinaler Cortex. Also irgendwo gibt es dann auch eine Integration der beiden Systeme. Und jenseits von diesem endorhinalen Cortex, darüber werden wir uns in der nächsten Folge kümmern, da passieren ganz interessante Dinge. Zusammenfassend, wir haben diese X- und die Y-Zellen, beziehungsweise das stabile und flexible System. Und die sind so eine Art Grundbauplan. Also dieses stabile System, ich versuche jetzt mal so die Merkmale aufzuzählen, sind mehr als die, die wir bisher hatten. Das stabile System, das kann Dinge festhalten, das hatte ich schon mal gesagt. Es ist außerdem spezialisiert für Top-Down-Processing. Das heißt, das steuert die Wahrnehmung und das, was ich in der visuellen Szene anblicke, was ich filtere, wie ich gesteuert werde, darüber, dass es sozusagen weiß, welche Ziele ich gerade habe und was zum Erreichen dieser Ziele notwendig ist und welche Handlungen ich gerade verfolge. Okay. Also wenn du in einem Shop einkaufen gehst, Harry, das ist Top-Down-Processing und das machst du mit diesem stabilen System. Ne? Schritt für Schritt, du hast dein Ziel vor Augen und ein Schritt nach dem anderen wird abgearbeitet. Dieses System ist relativ stark nach innen orientiert. Das interessiert sich für Details. Und es liefert sozusagen oder steht sozusagen direkt in Kommunikation mit unserem Bewusstsein. Und solange dieses System die Kontrolle hat, bleiben wir quasi bei der Sache. Und wir sind auf die Tätigkeit konzentriert. Und die Funktion von diesem System ist ganz klar, es geht darum, langfristige Pläne zu verfolgen und mich zielgerichtet zu verhalten. Ich springe jetzt noch mal kurz zurück an die Intro dieser Episode, wo wir es hatten von der fragmentierten Aufmerksamkeit. Also das wäre das Gegenteil von Fragmentierung, dass du dieses System hast, das die Kontrolle übernimmt, das einen bestimmten Prozess verfolgt, das sich nicht ablenken lässt. Das ist dann also das stabile System. Und jetzt kommt das andere. Das hatten wir flexibles System genannt. Analog zu den Y-Zellen im äußeren Gesichtsfeld. Das funktioniert nicht top-down, also da kommen sozusagen die Direktiven für das, was wichtig ist und nicht wichtig ist, nicht von oben, nicht aus dem Bewusstsein, nicht aus meinen Zielen und Absichten, sondern die kommen von außen. Das heißt, das steuert auch meine Sinne, die Richtung meiner Aufmerksamkeit, aber jetzt in Abhängigkeit von interessanten Ereignissen in der Umwelt.
Ist beides notwendig,
Ist beides notwendig. Und seine Stärke ist jetzt nicht, dass es Dinge festhalten kann, sondern umgekehrt. Seine Stärke ist, dass es Dinge sofort wieder loslassen und sich für die nächste Veränderung interessieren kann. Es kann also sehr viele Informationen gleichzeitig beachten. Man spricht da auch von Informationsdurchfluss. Ja, also der Informationsdurchfluss durch dieses flexible System ist sehr viel größer, sehr viel breiter, als der durch das Zentrale, das mit meinem Bewusstsein gekoppelt ist. Die Prozesse in dem System sind unbewusst. Also diese enge Liaison mit dem Bewusstsein gibt es hier nicht. Und Du brauchst dieses System, wenn du dich in einer neuen, unbekannten Situation orientierst. Und du hast es auch schon angedeutet, Harvey, es ist dafür da, Relevantes zu entdecken und auf Veränderungen in der Außenwelt zu reagieren. Und wenn ich das nicht mache, kriege ich unter Umständen ein Problem. Da werden wir noch drüber sprechen. Für mich ist der Klassiker im Web, wenn du mit diesem flexiblen System arbeitest, die Startseite von Netflix. Du hast sehr viel Information. Du liest auch jetzt nicht unbedingt die Texte im Einzelnen durch. Du scrollst da durch, das bewegt sich alles. Es ist bildhafte Information. Und dein flexibles System hat damit überhaupt kein Problem, sich das anzuschauen und da sich sozusagen anregen zu lassen. Das ist übrigens auch ein typischer Unterschied, wenn du die Usability, die Nutzerfreundlichkeit von Webseiten untersuchst. Dann sind das die beiden Szenarien, die du hast. Ne? Du hast den suchenden Menschen, der hat bestimmte Anforderungen. Und du hast einen Menschen mit einer flexiblen Aufmerksamkeit, ohne ein bestimmtes Ziel, der stöbern will. Der hat ganz andere Anforderungen. Ne? Also man kann aus diesen beiden Systemen unmittelbar für die Bewertung von, wie Webseiten funktionieren, ganz interessante Schlussfolgerungen ableiten. Andere Schlussfolgerung. Du bist in diesem Checkout-Vorgang. Ja, du zahlst. Du bist jetzt mit deinem stabilen System unterwegs. Da ist es nicht so eine richtig gute Idee, jetzt mit irgendwelchen Pop-ups und zusätzlichen Produktvorschlägen zu kommen.
Nein. So eine Situation kann bei Netflix auch entstehen, nämlich wenn man einfach nur die nächste Staffel und in der nächsten Staffel die dritte Episode angucken will. Ja. Aber Netflix lenkt einen ab, indem es glaubt, man ist im Stöbermodus. Ne, weil man, mit einem anderen Nutzer plötzlich sich eingemeldet hat.
Genau.
Man findet das nicht mehr, was man eigentlich doch schon begonnen hat.
Das ist mir kürzlich passiert. Ja. Jetzt, wo du sagst.
Ja.
Jetzt, wo du sagst, weil dieses Biest sich wirklich so verhält, als ob du stöbern willst. Du bist aber im Search-Modus und dann macht dich das unter Umständen kirre.
Ja.
Und das ist genau ein sehr, 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 sehr gut beobachtetes Beispiel dafür, wie da etwas nicht stimmt mit diesem Aufmerksamkeitssystem einerseits und dem, was Leute bei der Gestaltung von Webangeboten machen andererseits. Also das war jetzt ein relativ langer Vortrag. Ich hoffe, dass es verständlich war. Also wir haben zwei Systeme. Das eine ist detailliert, zentral, langsam, systematisch, ist dafür da, Dinge festzuhalten, Handlungen zu steuern, mehrere Schritte zu gehen und dabei fokussiert zu bleiben. Und das andere ist dafür da, auf die Außenwelt zu reagieren, Anregungen aufzunehmen, mögliche Gefahren zu sehen und mich im Prinzip flexibel zu halten. Das ist ja, den Namen haben wir ja jetzt nicht umsonst gewählt. Und dazu gehören zwei Formen von Aufmerksamkeit. Also wenn du mir sagst, es geht um Aufmerksamkeit, dann muss ich sofort zurückfragen, welche denn? Redest du von fokussierter Daueraufmerksamkeit oder redest du von flüssiger Aufmerksamkeit, schwebender Aufmerksamkeit, erweiterter Aufmerksamkeit, die eben zu dem anderen System gehört?
Und es kommt mir wieder die Idee, das hatten wir doch in anderen Zusammenhängen schon, nämlich mit dem schnellen und dem langsamen Denken. Also Kahneman,
Tversky. Richtig, ja. Diese Idee ist sozusagen eine duale Steuerung zwischen zwei Instanzen, die diese unterschiedlichen Eigenschaften haben. Und das schnell und langsame Denken von Kahneman hat Ähnlichkeiten damit. Und ich könnte jetzt noch ganz lange referieren, wer sonst noch sich so ähnliche Dinge ausdenkt. Weil es ist also nicht nur so, dass das Nervensystem an verschiedenen Punkten so arbeitet, sondern es gibt auch ganz viele Theorien und Modelle über das Funktionieren von Menschen oder von Nervensystemen, die von, auch dual
von
arbeiten.
Technik, genau, von Technik, die, wo du bestimmte Ziele einstellst, die aber durchaus Sensorik haben und sagen, okay, das ist jetzt kein ballistischer Flug, also nicht einmal losgeschickt und das trifft dann irgendwann ein Ziel, sondern ist ein gesteuertes System, reagiert auf Außenimpulse.
Ja. Genau. Also um diese grundsätzliche Dualität geht es. Die muss man nachvollziehen und wenn man sie mal verstanden hat, kann man eine ganze Menge damit anfangen. Das Wichtigste ist, dass die beiden Systeme miteinander interagieren. Das heißt, die steuern sich gegenseitig. Und dafür gibt es zwei Vorgänge. Der erste heißt Abschirmung. Wenn ich mit meinem stabilen System unterwegs bin, ne, das ist das wieder mit dem zentralen Gesichtsfeld, dass das langsam reagiert, dass man systematisches Handeln unterstützt und so weiter, dann muss ich verhindern, dass ich bei der kleinsten Kleinigkeit unterbrochen werde. Ich muss mich abschirmen.
Ja.
Ne, das Beispiel mit dem Gorilla kommt jetzt wieder. Die Leute sind so stark darauf konzentriert, diesem Ball zu folgen mit den Augen, dass diese Abschirmmechanismen, das sind inhibitorische Einflüsse auf das komplementäre System, auf das flexible System, wenn ich jetzt sehr konzentriert bin, dann wird das einfach weggedrückt. Es gibt aber auch einen umgekehrten Mechanismus. Und den nennt man Distraktion. Das heißt, wenn etwas Neues oder Relevantes irgendwie registriert wird, außen in meinem flexiblen System, und das ist so wichtig und so prägnant, dass es einfach Aufmerksamkeit braucht. Sobald so etwas gesehen wird, hat dieses System dann Möglichkeiten, das andere zu unterbrechen.
Es wäre ja fatal, wenn du als Autofahrer, Autofahrerin unterwegs wärst, fokussiert auf dein Ziel, stur geradeausfahrend und weder Ampel noch andere Autofahrer, FußgängerInnen auf der Straße, sonst was beachtest, weil du fährst ja geradeaus. Ne? Das ist jetzt dein Ziel, das du gleich erreichen willst.
Ja. Also es ist in der Tat so, die müssen beide sein, diese Systeme.
Ja.
Und sie müssen sich auch gegenseitig beeinflussen können. Sonst, da kommen wir gleich noch drauf, sonst kann es eben einfach unter Umständen zu Problemen kommen. Also so ein Defekt in dieser Aufmerksamkeitssteuerung ist etwas, das kommt vor. Und das hat dann unter Umständen sehr unangenehme Konsequenzen. Also in einem optimal funktionierenden Organismus sind die beiden Systeme optimal aufeinander abgestimmt. Und sie sind natürlich auch optimal auf ihre Umwelt abgestimmt. Jetzt pass auf. Man kann ziemlich viel erklären und deuten, wenn man mit diesem Dualmodell arbeitet. Ich gehe mal in den Bereich psychische Erkrankungen. Wenn du einen Autismus hast, Asperger-Syndrom, heute Autismus-Spektrum-Störung heißt es heute. Was würdest du sagen, Harvey? Hat ein Autist, wenn du dir die beiden Systeme vorstellst, wie sind die bei dem beschaffen? Hast du eine Idee?
Also das, was ich halt da mitbekomme, ist, dass ein Fokussieren nur dann möglich ist, wenn möglichst wenig Distraktoren vorhanden sind.
Autisten mögen keine Veränderung. Ja,
genau, und schon geringste Veränderung, geringste Störung dazu führen, dass die Konzentration einfach weg ist, bis hin zum Schmerzhaftigkeit.
Richtig, du hast es genau richtig getroffen. Das heißt, jemand mit einer Autismusstörung ist überfokussiert, kann sich unglaublich lange und detailversessen mit total speziellen Dingen beschäftigen. Das heißt, sein stabiles System ist extrem leistungsfähig und es ist aber zugleich unglaublich empfindlich gegenüber Störungen aus dem flexiblen System. Sobald eine Distraktion auftritt, werden diese Leute erregt und fühlen sich unwohl und sie sind nicht dazu in der Lage, mit Veränderungen umzugehen. Das ist das Problem von Autisten, dass diese beiden Aufmerksamkeitsmechanismen gestört sind. Und sie haben Schwierigkeiten mit Emotionen zum Beispiel, weil Emotionen sehr komplex sind, sehr schnell ablaufen, etwas mit schnellen Veränderungen zu tun haben, Konfigurationen von Gesichtern wahrzunehmen, komplexe Muster wahrzunehmen, das sind alles Dinge, das ist sehr, sehr anspruchsvoll und läuft in dem flexiblen System ab und das funktioniert bei denen einfach nicht gut. Nehmen wir mal die Depression. Da hast du also einen Fall, dass das stabile System auch die Regie übernommen hat und das flexible System unterbelichtet ist oder sich zu wenig ausgeprägt in seiner Aktivität. Weil so ein Depressiver oder eine depressive Person, die beschäftigen sich die ganze Zeit mit ihrer Innenwelt. Die interessieren sich auch nicht mehr für die Dinge um sie herum. Die sind außerdem ziemlich langsam. Die denken immer wieder das Gleiche. Die können das Thema nicht wechseln. Es ist auch eigentlich, sind nur sie selbst das Thema und ihre Störung. Die grübeln. Das ist also dieses sprachliche Moment von diesem zentralen, stabilen System, das ja ganz stark mit Sprache funktioniert. Und sehr viel von diesem depressiven Denken läuft in sprachlichen Mustern, die dann so als innerer Monolog immer wieder ablaufen. Und es kann für Depressive schon ganz heilsam sein oder ganz, wenn also jemand jetzt nicht eine ausgeprägt schwere endogene Depression hat, sondern so eine depressive Verstimmung. Da hilft es dann manchmal einfach rauszugehen und zu laufen, irgendwie durch die Welt zu laufen, sich anregen zu lassen und dem flexiblen System Dinge anzubieten, sodass, sodass das wieder gestärkt wird und die Person mal etwas anderes denkt oder nur abgelenkt wird, auf gut Deutsch gesagt. Kann funktionieren. Oder es gibt Zwangsstörungen. Zum Beispiel, es gibt Leute, die waschen sich immer die Hände und können nicht damit aufhören. Es gibt Leute, die Dinge ordnen müssen, Bleistifte nach der Größe, nach der Farbe. Es gibt Leute, die denken immer wieder bestimmte Gedanken und fühlen sich also dazu gezwungen. Es gibt Zählzwänge, Leute, die fangen an, irgendwie alles zu zählen, was sie sehen. Oder es gibt da die, es gibt wirklich schrille Sachen. Also da könnte man jetzt lange erzählen, was es für merkwürdige Zwänge gibt. Und auch bei diesen Zwangsstörungen ist es also so, dass sie sozusagen, dass es eine Überstabilität ist. Sie können nicht aufhören, etwas zu tun. Aus dem Grund sind die auch überfokussiert, wenn sie in ihren Zwängen drinstecken. Und es geht eigentlich immer um das Gleichgewicht zwischen den beiden Systemen. Ein beherztes, flexibles System, das wird sofort aufhören mit dem Quatsch, wenn es irgendwas Interessantes sieht. Ja. Aber das zentrale System ist einfach so gut abgeschirmt, dass es immer weiter Dinge zählt, schlimme Gedanken denkt und so weiter. Dann gibt es noch ein, natürlich jetzt auch von unserer Einleitung herkommend, besonders interessante Sache, das ist das ADHS.
Ah ja.
Also ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Und das ist auch eine Erkrankung, kann man ja sagen, durchaus, bei der die Balance zwischen diesen beiden Systemen verloren gegangen ist. Und da ist es jetzt aber umgekehrt. Da übernimmt immer dieses flexible System, das auf Veränderungen reagiert und sich für Änderungen interessiert, das übernimmt sozusagen die Regie. Deshalb sind Menschen, die darunter leiden, dann eben permanent am sich orientieren, permanent dabei, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Und es fällt ihnen schwer, längere Zeit still zu sitzen und sich auf etwas zu konzentrieren. Weil das ist ja eine Leistung dieses stabilen Systems oder des zentralen Systems. Aber diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ist ganz klar geprägt von einem Missverhältnis zwischen sich auf Dinge konzentrieren und sich von Dingen ablenken lassen. Und dazu kommt dann eben noch, das ist die Hyperaktivität, so eine Art übertriebene Wachheit. Warum die hier auftritt, das werden wir in der nächsten Folge erklären, wo wir uns diesen Mechanismus, diesen Switch nochmal genauer anschauen.
Ja.
An diesem Switch hängen nämlich sehr viele körperliche Prozesse dran, die bei so einem Menschen mit diesem Störungsbild dann eben sozusagen aus dem Ruder laufen. Das waren jetzt so ein paar Beispiele für psychische Störungen. Jetzt gehen wir mal in den Bereich der Normalität, HW. Persönlichkeitseigenschaften. Lassen die sich mit diesem stabilen versus flexiblen Aufmerksamkeitssystem erklären?
Ja.
Richtige Antwort. Ich gebe dir mal den ersten Hinweis.
Ja.
Ich bleib im Rahmen der Big Five, ne, also dieser prototypischen Persönlichkeitseigenschaften. Die Extravertierten haben natürlich einen Akzent auf ihrem flexiblen System. Die interessieren sich für die Außenwelt.
Genau, gehen ins Außen, ja.
Die lassen sich gern anregen. Die wechseln gerne das Thema. Langweilen sich aber auch schneller. Und denken auch nicht zu lange nach, sind also eher impulsiv. Und daran sieht man, ne, also die, je nachdem, wie die beiden Systeme miteinander ausbalanciert sind, entstehen da unterschiedliche Reaktionsmuster oder auch stabile Reaktionsmuster, dann Persönlichkeitseigenschaften, ist ganz klar. Zweites der Big Five-Merkmale, Harvey, ist ein Selbstläufer jetzt. Da muss ich eigentlich gar nichts erklären, weil ich Offenheit für Erfahrungen ist nichts anderes als die Frage, wie stark ist das flexible Aufmerksamkeitssystem akzentuiert. Und wenn du jemanden hast, der einen Drall hat, eine Neigung, mit diesem System zu reagieren und der sich stärker von diesem System steuern lässt. Hm. Die interessieren sich dann auch für ungewöhnliche und neue Dinge und die anderen eben nicht. Hm. So ist das. Man kann das auch auf die Verträglichkeit oder auf die Ängstlichkeit noch übertragen. Hm. Also alle Persönlichkeitseigenschaften haben also irgendwie einen Zusammenhang mit dieser bipolaren Dimension, stabil versus flexibel, hm. schwebende versus fokussierte Aufmerksamkeit.
Mhm. Genau. Mhm.
Jetzt gehen wir mal raus von der Persönlichkeit und gehen mal auf dynamische Vorgänge. Mhm. Es ist so, dass wenn du in eine neue Situation kommst, da fängst du üblicherweise an, zunächst mal mit dem flexiblen System zu explorieren. Mhm. Mhm. Jedes beliebige Produkt, jede beliebige Website, die du siehst, mhm. nimmst du zuerst mal mit deinem flexiblen System wahr. Mhm. Und dann versuchst du, also möglichst vielfältig dann irgendwie zu sehen, was gibt es da für Anregungen und Möglichkeiten. Mhm. Du legst dich nicht zu früh fest, das ist ja ganz mhm. wichtig. Ja, mhm. Du bist nämlich noch nicht fokussiert. Mhm. Und wenn du etwas gefunden hast, das dich interessiert, dann schaltest du um mhm. und beginnst eben, dich für etwas zu interessieren, dich zu fokussieren, zu lesen. Mhm. Wenn es darum geht, dass ich für irgendwelche Leute, die redaktionell arbeiten, Workshops mache, wie mache ich Informationsarchitektur, mhm. das ist ganz klar. Die Leute fangen nicht an zu lesen, bevor sie nicht entschlossen sind, ihr stabiles Aufmerksamkeitssystem zu benutzen. Hm. Sie müssen also ein Ziel gefunden haben. Und in hm. dem Moment schalten sie ihre fokussierte Aufmerksamkeit an und jetzt hm. lesen sie einen Text. Hm. Vorher benutzen sie ihre flexible Aufmerksamkeit, die schwebende Aufmerksamkeit, um alle möglichen Dinge wahrzunehmen. Und sie sind noch nicht so weit, dass sie gewissermaßen im Trichter einen Schritt weitergekommen sind, um sich auf etwas zu konzentrieren. Hm. Man kann das auch auf kreative Prozesse übrigens übertragen. Also wenn ich Ideen finden will, Brainstorming, hm. dann ist das flexible System, hm. die erweiterte Aufmerksamkeit. Und wenn ich eine Idee ausarbeiten will, dann hm. ist es die fokussierte Aufmerksamkeit. Hm. Die beiden Systeme lösen sich in einer ganz, wie soll man sagen, in so einer Art Choreografie, lösen die sich ab.
Ja, dass sich entsprechend gegenseitig bedingt oder auch abwechselnd genutzt wird. Ich mir gerade vorgestellt, in einem Prozess, wenn irgendwas repariert wird, ne, Auto mhm. kommt in eine Reparatur, dann hat man ein Standardprogramm praktisch mhm. und fixiert man ein stabiles System, um rauszufinden, was könnte es denn sein.
Die Diagnose.
Und die Diagnose. Aber wenn man da nicht weiterkommt, muss man natürlich mhm. entsprechend auf die flexiblen Lösungen kommen. Also kreativ mhm. werden. Was könnte es denn noch sein? Das eine wie das andere wäre nicht von Nutzen.
Richtig. Das sind im Prinzip, was du jetzt so andeutest und was auch, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, dass es Zyklen sind. Ne? Mhm. Wo du vom Finden eines Themas, von der Exploration mit dem flexiblen System umschaltest auf das Bearbeiten eines Themas mit dem zentralen System. Mhm. Und wichtig ist eben, die Punkte zu kennen, an denen man umschalten muss. Mhm. Nicht zu früh sich zu entscheiden für eine Idee, hm. wenn es vielleicht noch bessere geben könnte, ja, also hm. diese Sensibilität zu haben, wann höre ich auf, im Prinzip mit dem flexiblen System nach Alternativen zu suchen oder mich anregen zu lassen. Und genauso wichtig ist es, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt und man merkt, man stößt auf Hindernisse und hm. der Weg führt jetzt vielleicht nicht weiter, loszulassen.
Hm. Ja.
Und wieder auf das andere System zu schalten. Also es ist eine tatsächlich sehr, sehr grundlegende, also nach meinem persönlichen Weltbild und Verständnis, wie Menschen funktionieren, absolut grundlegende Dualität, mit der wir es da zu tun haben.
Mhm.
Wir kommen so langsam, denke ich, zum Ende der ersten Episode.
Mhm. Ja.
Ich würde gerne noch mal kurz über die Einleitung nachdenken. Okay. Also wir hatten gesagt, es gibt ein Problem mit der Aufmerksamkeit.
Mhm.
Das heißt, es fällt Leuten schwer, sich zu konzentrieren und unsere Kinder verblöden.
Mhm.
Und das können wir jetzt eigentlich so verstehen, dass die Balance der Aufmerksamkeit in Richtung auf dieses flexible System verschoben ist.
Ja, ja, genau.
Zu wenig Konzentration, zu viel mhm. Distraktion.
Mhm.
Und die Ursache könnte jetzt sowohl innen als auch außen liegen.
Mhm,
das heißt, stimmt. Entweder dieses stabile System ist irgendwie untererregt und zu schwach.
Mhm.
Oder das flexible System ist übererregt und ist die, mhm. springt die ganze Zeit an.
Mhm.
Und die Folge wäre die gleiche.
Hm.
Dieser Unterbrechungsmechanismus, der dann von fokussiert auf diffus umschaltet, von stabil auf flexibel, der würde zu oft anspringen.
Mhm. Ne?
Dann würden unsere Denkvorgänge fragmentiert, wir würden ständig das Thema wechseln, wir würden nicht mehr richtig durchhalten können und dieses stabile System wäre nicht mehr gut genug abgeschirmt.
Mhm. Ja.
Es kann aber auch so sein, dass die Ursache in der Außenwelt liegt. Dass nämlich dieses flexible System zu oft angetriggert wird und permanent quasi das stabile System unterbricht.
Mhm.
Und das ist nach meinem Verständnis die Situation im Netz.
Ja.
Ja. Beziehungsweise, ich würde sagen, das ist die Situation mit der Summe der mobilen Endgeräte, mit denen wir unterwegs sind.
Mhm.
Wir hatten ja schon gesagt, sie helfen uns natürlich, sie machen uns unter Umständen schlauer, sie nehmen uns Arbeit ab, Extended Mind, ja, das ist sicherlich ich will das deshalb das sagen, weil ich will jetzt kein Bashing machen. Mhm. Andererseits ist es, glaube ich, auch für mich im Moment die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass es zu viele Mechanismen gibt, die Menschen unterbrechen, die auf sich aufmerksam machen und die auch dafür gemacht sind von den Anbietern. Kleine Alarme auszulösen, dass ich dann die Aufmerksamkeit bekomme, mein eigenes Produkt, meine eigenen Inhalte präsentieren kann, versuchen kann, die Person sozusagen zu catchen und dann alles tun, um sie nicht wieder loszulassen.
Mhm.
Also dieses zentrale System dann möglichst so intensiv bedienen, dass jetzt nicht mein Gegner, mein Mitbewerber um die Ecke biegt und ihn denjenigen oder diejenige nochmal unterbricht.
Wobei wir dem nicht ganz hilflos ausgeliefert sind. Also wir haben ja schon erzählt, ist es jetzt sozusagen der zweite Versuch. Nach dem ersten Versuch, Thomas, habe ich Verschiedenes an meinen Endgeräten getan, nämlich indem ich die Notifications eingeschränkt habe auf ein absolutes Minimum.
Ja.
Und was dann passiert ist, dass ich manchmal tatsächlich eine wichtige Nachricht übersehe. Das heißt, ich bringe dann meinem Gehirn bei, ab und zu mal drauf zu gucken, aber zu einem Zeitpunkt, den ich dann selbst wählen kann und ich nicht unterbrochen werde durch ein Vibrieren am Handgelenk oder durch einen Ton, wenn jetzt eine Nachricht reinkommt. Ja, und durch die Reduktion auf vielleicht 10% der Störung der Signaltöne, der Notifications, geht es mir besser.
Ja, dann nimmst du jetzt quasi die Schlussfolgerung vorweg, die sich jetzt ergibt aus dem Ganzen. Man würde sagen, sorgt dafür, dass von diesen Alarmsignalen, die euer Gehirn nicht ignorieren kann, sorgt dafür, dass die auf ein Minimum runtergefahren werden. Sodass die natürliche Tendenz, die Menschen haben, wenn sie mal mit einer Handlung anfangen, dass sie sie gern zu Ende führen. Wir sind dann zufrieden, wenn wir Ziele erreichen.
Genau.
Und dieses Wechselspiel von ich investiere, ich konzentriere mich, ich nehme mir Zeit und ich bekomme als Ergebnis das, was ich erreichen wollte. Das ist normalerweise das, wo ich sagen würde, das hält Leute gesund, ja, wenn sie das möglichst oft erleben. Wenn das gestört wird durch diese Distraktoren, du erinnerst dich, wir hatten diese Idee, uns mal zu überlegen, was passiert denn mit einem indigenen Urwaldbewohner, der in einer ganz normalen Welt lebt, die so funktioniert, wie die, in der für die unser Gehirn gebaut ist, wenn ich den jetzt anfange, mit Stilmitteln zu konfrontieren, die wir aus dem Web kennen. Dann geht der arme Mensch auf die Jagd, hat seine fokussierte Aufmerksamkeit, hat sein stabiles System, ist jetzt auf dem Weg irgendwie an einen Ort, wo er schon mal Wild gefunden hat und hat seine Waffen bei sich und will Beute machen und jetzt kommt irgendwie, ploppt an irgendeinem Baum plötzlich etwas auf und dann steht es gibt super Pfeile im Sonderangebot.
Genau.
Einmal über den Fluss und dann wendet er sich davon ab, läuft weiter, stolpert über eine Angel, Fliegenfischen in 5 einfachen Schritten. Und eigentlich ist es so, der läuft da und wenn hinter ihm was raschelt, dreht er sich um, weil das könnte etwas sein, das gefährlich für ihn ist. Dafür ist dieses Alarmsystem da. Unter den Bäumen über ihm hat sich was bewegt. Auch dann bleibt er stehen, unterbricht sein Verhalten, schaut nach oben. Und dafür sind diese Mechanismen eigentlich gebaut worden.
Genau, nicht für Werbeeinblendungen.
Nee, nicht für Werbeeinblendungen, genau. Also, das muss man sich vielleicht klar machen. Und das, was du jetzt gesagt hast, das bedeutet einfach, man versucht die Umwelt ein bisschen zu reinigen von diesen Störeffekten. Das ist eigentlich eine ganz einfache Konsequenz.
Wobei, es gibt noch einen Aspekt, den, wo du jetzt erzählt hast, dass du das bei dir mit den Notifications nochmal überprüft hast. Das habe ich nämlich auch jetzt nochmal drauf geschaut, was, wer notifiziert mich denn da eigentlich und warum?
Ja.
Das kommt so schleichend, ne? Man wird da wie so ein, wie der kochende Frosch, ne? Wird man so langsam immer mehr mit solchen Notifications konfrontiert. Es gibt noch eine andere Konsequenz, dass ich mir neuerdings vornehme, nicht auf jede Messenger-Information gleich zu reagieren. Da mag der andere gegenüber denken, was er will, aber wenn ich jetzt gerade dabei bin, etwas zu lesen, etwas zu schreiben oder zu arbeiten und ich merke, ich kriege da eine Nachricht, dann antworte ich da nicht drauf. Ich möchte eigentlich zuerst, dass meine, dass die Energie, die ich jetzt für die Handlung reserviert habe, mit der ich beschäftigt bin, dass ich die jetzt erstmal aufbrauche für diese Handlung, bevor ich sie in eine andere, woanders investiere, verstehst du? Also da antworte ich mal einen halben Tag nicht oder das liegt genau daran. Das ist
vollkommen in Ordnung. Ich finde so diese Mischform ganz interessant, wenn ich jemandem eine Nachricht schicke und ich erwarte nicht, dass diese Nachricht innerhalb von 5 Sekunden beantwortet wird, sondern dann, wenn es an der Zeit ist. Das hat meistens auch Zeit. Es ist jetzt nicht gerade festgestellt, dein Haus brennt, sondern einfach eine Frage, die ich habe. Und ich weiß ja nicht, ob derjenige oder diejenige in dem Moment aufnahmebereit ist und mir antworten kann oder irgendwo beschäftigt ist, in anderen Prozessen ist, ja unterwegs oder nicht gestört werden will. Wenn dann die Antwort kommt, ich melde mich später, kann jetzt nicht. Und schon ist eigentlich das unterbrochen worden, was ich nicht wollte, unterbrochen worden, was die Person macht. Ja, also selbst wenn sie sagt, ich melde mich später erst. Und ich überlege dann, wie man sowas verändern könnte, indem man zum Beispiel bestimmte Zeiten hat, in denen man sich bei den Menschen meldet. Ja, zwischen 7:45 und 7:50. Oder 7:45 bis 8.
Ich glaube, ich neige auch zu dieser Lösung, nur nicht zu einer festen Zeit, sondern eben dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt an einem Zyklus, ne, in diesem Zyklus des Wechsels von suchen, was man tut und Dinge tun und das nächste suchen, was man tut und das dann tun. Wenn man da an der Nahtstelle ist, ziehe ich das in Betracht. Aber ich habe auch schon vereinzelt gehört, dass Leute das irritiert. Ja, jetzt hat er das doch gelesen. Warum antwortet er nicht? Hat irgendwie was vielleicht auch einfach mit Etikette zu tun, die wir da noch ein bisschen lernen müssen. Weil man muss ja verstehen, warum. Also warum antworte ich nicht? Ja. Harvey, dann haben wir jetzt noch so ein bisschen einen Ausklang gehabt. Wie kann man denn die Situation überhaupt deuten und sich und sie vielleicht verändern? Und dann würde ich aber für heute Schluss machen. Das nächste Mal, wie gesagt, kümmern wir uns um die nächste Stufe sozusagen dieses Themas, nämlich was passiert jetzt ganz genau, wenn da eine Distraktion stattfindet, wenn die Ablenkung kommt. Da gibt es nämlich noch einige Komplikationen, über die ich jetzt noch nicht gesprochen habe. Und dann würde ich mich jetzt aber sehr gern bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden, wie immer. Gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Natürlich wünsche ich alles das, was du auch wünschst und möchte noch eine kleine Aufgabe mitgeben für die Hörenden, und zwar sich mal drüber ein bisschen auseinanderzusetzen mit dem Thema, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Türklingel und einem Signalton aus dem Smartphone.
Ach.
Das war eine gute Zeit. Ach was. Bis dann. Der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.